Vielen Dank für diese anregenden Beiträge. Es gibt sicherlich jetzt schon viele Fragen. Also ich bitte jetzt sofort um Wortmeldungen. Fragen? Ralf, ja?
Ja, ich möchte einfach nur hinzufügen. Ja, der Mann, der zum Schluss ermordet wird, und der muss ja auch schon auf den Sinn gehen, der Mann des Kapitän Hussein. Er wird ja auch, es wird ja auch gesagt,
Ende des Romans, er war ähnlich angezogen wie Hugo. Er ist also die Unternehmerfigur, die hier umgebracht wird gegen Ende. Das ist der Homo economicus, der hier sein Ende findet. Das wäre erstmal ein erster Hinweis. Ansonsten.
Ja, danke für das Zitat nochmal. Genau. Ja. Ich hatte es im Hinterkopf, aber dann nicht mehr parat. Aber ja, danke. Ja.
Daniela Strüh.
Ja, das war sehr spannend für mich, diese theoretische Öffnung des Raumes, die Sie dann zum Schluss vorgenommen haben. Aus Verständnisgründen beschränke ich mich jetzt auf Ihren Beitrag. Ich habe mir gedacht, bei zwei Punkten würde ich Ihnen doch widersprechen, nämlich diese Verinselung, die Sie und dieses Gefühl der Verinselung, das Sie beschrieben haben, dass das bei Haushofer im Gegensatz zu Robinsons Entwicklung nichts mit Religion zu tun hat. Ich glaube, es ist, also Sie haben natürlich ganz recht, es ist nicht eine religiöse Bekehrung oder Prüfung im üblichen Sinn. Es wäre eher so eine, in meinen Augen, eine existenzialistische Religion. Denn diese Entrückungserlebnisse auf der Alm oben, die sind schon auch eine religiöse Erfahrung. Sie wird da nicht gläubig, aber sie bekommt sozusagen dieses ozeanische Gefühl, würde ich meinen, oder den anderen Zustand, um mit Musil zu sprechen. Und der zweite Punkt, wo ich, aber das haben Sie vielleicht eh nicht so gemeint, die Sache mit dem Humor oder mit der Ironie, das stimmt sicher für die Wand, aber für die Mansarde würde ich sagen, da hat Haushofer doch einen ziemlichen Witz auch drinnen entwickelt.
Ja. Ja, danke. Ich hatte also in dem Moment, wo ich es gesagt habe, erstmal mit der Religion, da dachte ich schon wieder, kann man das so sagen? Ich bin, ja, habe den Gedanken nicht weiter verfolgt, aber Sie haben bestimmt recht, dass man die Religiosität, Frage der Religion nicht einfach so von der Hand weisen kann. Und es war ja auch im Text von Régine Battiston nochmal die Rede davon. Und das mit dem Witz, ich dachte tatsächlich in dem Augenblick vor allem an die Wand, aber müsste man nochmal revidieren. Ja, auf jeden Fall finde ich es in der Sekundärliteratur immer sehr schade, dass eben dieses Zitat von Robinson immer für bare Münze genommen wird. Ja, er meint es jetzt wirklich, ich bin die Majestät und diese drei Tiere vor mir sind die Untertanen, also bitteschön. Nee. Ja, danke.
Ja, vielen Dank für Ihre Lektüre und auch für den Hinweis, dass dieses Œuvre noch nicht sozusagen durchbuchstabiert ist, sondern mit anderen theoretischen Herangehensweisen auch sicherlich noch neue Einsichten zu bekommen sind. Haben Sie sich, weil Sie sich auch so stark mit der Tier-Mensch-Beziehung auseinandergesetzt haben, sich auch mit den Human Animal Studies auseinandergesetzt? Denn es gibt, soweit ich das jetzt gesehen habe, zumindest ein paar Masterarbeiten mittlerweile in diesem Bereich. Und die Human Animal Studies sind ja in den letzten Jahren also praktisch explodiert und haben sehr interdisziplinär neue Fragestellungen hervorgebracht. Und die Wand bietet sich hier natürlich auch in besonderem Maße an. Haben Sie die Möglichkeit gehabt, zu schauen, wie diese Interpretation hier läuft?
Nein, leider nicht. Aber ich bin mir tatsächlich sicher, dass das Werk noch sehr viel herzugeben hat.
Ja.
Ja, weil es wirklich sehr weit geht. Also diese Tier-Mensch-Beziehung, die geht schon, sie geht tatsächlich sehr weit. Und man belässt es offen oder meistens bei eben diesem Begriff der Liebe, ja, und dann schnell Mutterliebe und Kinderbücher. Und nein, hinter dieser Liebe steckt tatsächlich das, ja, wie ich schon gesagt habe, dass die Abhängigkeit, das Lernen, das sich miteinander verwandeln in etwas anderes. Und ja, also da hoffe ich tatsächlich, dass es noch Arbeiten zu dem Thema geben wird.
Soweit ich gesehen habe, sind es vor allem Seminararbeiten, Masterarbeiten. Ich habe jetzt zu wenig Überblick, ob es hier Aufsätze gibt dazu, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Haushofer in diesem Bereich auch entsprechend schon bearbeitet worden ist.
Ja, ja. Muss man nochmal prüfen, ja. Danke.
Also zu Freitag, könnte es nicht sein, dass eines der Tiere oder eben die personifizierten Elemente aller Tiere zusammen sozusagen Freitag darstellen?
Ja. müsste ich nochmal überlegen. Nur die Tatsache, dass es bei Robinson schon Tiere gibt, ist wahrscheinlich der Vergleich erstmal des Umgangs mit den vorhandenen Tieren, wahrscheinlich erstmal die interessante Parallele, aber ja, warum nicht auch das? Ich habe es gerade nicht gehört.
Vielleicht der Aale als gewollten Unterschied zu Robinson.
Dass Freitag sich jetzt in ein Tier verwandelt? Ja, also es ist, wäre durchaus denkbar.
Ja, Lux als Freitag.
Ja. Ja.
Oui, merci. Juste peut-être sur la question aussi de la différence des hommes et des animaux. À un moment donné, dans Divant, elle dit qu'elle va peut-être retomber dans un état d'animal, mais en fait, ce n'est pas possible parce qu'en fait, l'homme est pire que l'animal. Donc, il y a aussi quelque chose là qui est peut-être intéressant. Moi, je voulais poser une question. Enfin, j'aurais aimé poser une question à Madame Battisson, mais comme elle est malade, je la pose à toi.
J'ai dit tout à l'heure en rigolant que j'étais la troisième femme du panel, non pas le troisième homme, mais la troisième femme.
Parce que la présentation qu'elle a faite de la fonction des paysages et du lien avec la nature me fait énormément penser à Stifter, notamment Der Ruhrwald par exemple. Et donc je me demandais, est-ce qu'on a des, enfin, pour les personnes peut-être qui connaissent mieux Haushofer, des témoignages, enfin, des signes concrets de lecture de Stifter par... Haushofer. Je me tourne peut-être vers les spécialistes plutôt.
Die Frage richtet sich mehr oder
ja, ob Stifter da eine Lektüre gewesen ist, weil also man in der Beziehung zur Natur und Naturidylle und die Natur als zwar Aufnahme des Menschen, aber auch gleichzeitig gefährlich und die den Menschen nicht in Betracht zieht. Ob da eine Beziehung ist, also von Marlene Haushofer zu ihrem Stifter.
Danke. Marlene Haushofer hat sich selbst ja zu einer sehr schwierigen Stifterlektüre bekannt. Also der Stifter hat sie überfordert und gelangweilt. Und wie behaupte ich jetzt mal viele von uns, vor allem in einem gewissen Alter, man liest Stifter immer zu früh. Aber sie hat, glaube ich, schon, wie Sie vermutet haben, es gibt einige direkte Bezüge, also auch besondere Bilder, Vergissmeinnicht-Quelle, auch in Erzählungen, wo sie wirklich auch auf stifterische Beschreibungen direkt rekurriert. Also ich glaube schon, dass das Naturbild Stifters, wenngleich das bei ihr alles viel dramatischer ist und aufgeladener, mir scheint, eine Rolle für sie spielt. Aber es war sicher nicht ein Lieblingsautor von ihr.
Und da, also du kennst das Umfeld noch besser, aber da hat sicherlich auch dieser biografische Raum Oberösterreich sicher eine Rolle gespielt, dass sie an Stifter nicht vorbei konnte, sozusagen. Und in dieser Generation sowieso. Und dann ist es schon interessant, dass Stifter natürlich für die österreichische Nachkriegsliteratur eine ganz große Rolle spielt. Also da ist sie nicht die Einzige, sondern das spielt für Handke eine Rolle, aber spielt auch für andere Autorinnen eine ganz große Rolle. Also die Stifterrezeption der österreichischen Nachkriegsliteratur ist ja auch bearbeitet worden. Ich weiß jetzt nicht, du weißt.
Nein, dazu wollte ich jetzt nichts sagen. Ich wollte eine ganz andere Frage stellen.
Ja, also ich habe auch eine Frage an Frau Nelson. Wir konzentrieren uns auf Sie scheinbar bei der Diskussion, und zwar zu diesem literarischen Gattungsbegriff. Das ist ja, seit einiger Zeit hat es Konjunktur zu sagen, ich definiere literarische Gattungen nicht als Klassen, wo ich genau angeben muss, wo ist denn dann die Grenze, sondern prototypisch mit Eleanor Roche. Das ist natürlich erstmal ganz raffiniert. Da muss ich nämlich nicht genau benennen, was ist denn eigentlich dann keine Robinsonade. Sondern dann kann man ja sagen, okay, das ist der Prototyp und davon weichen dann die Texte mehr oder weniger ab. Und ich fand es ganz originell, zu sagen, ja, ist die Mansarde eigentlich auch eine Robinsonade? Ich wäre nicht auf die Idee gekommen. Nur nach Ihrem Vortrag weiß ich jetzt immer noch nicht, ob es eine Robinsonade ist oder nicht. Und das liegt meines Erachtens daran, was eigentlich immer gemacht wird, wenn man prototypisch arbeitet. Man sagt, das ist der Prototyp, dann gibt es da viele Abweichungen und was nie gesagt wird, ist, aber Moment, da ist schon irgendeine Grenze, denn ich muss unterscheiden, was ist eine nicht prototypische Variante des Gattungsbegriffs und wann ist ein Text überhaupt nicht mehr unter diese Gattung zu subsumieren. Mhm. Und das habe ich jetzt bei Ihnen auch vermisst. Wie gesagt, es hat Tradition, Sie sind da nicht die Einzige. Sie benennen nicht die Grenze zwischen nicht prototypischen Texten und Texten, die überhaupt nicht mehr unter die Gattung subsumiert werden können. Frage, sehr schwierig jetzt spontan zu beantworten. Sie haben ja vorher da so 10 Merkmale der, ja, des Prototyps Robinsonade aufgelistet. Sozusagen, wann ist die Grenze überschritten bei diesen 10 Merkmalen, wo es dann keine Robinsonade mehr ist?
Ob ich es jetzt zu einer kurzen Antwort schaffe, wird offen bleiben. Ja, erstmal vielen Dank. Aus welcher Ecke soll ich jetzt als erstes antworten? Sie haben recht, ein Prototyp reicht nicht aus. Ich habe es wahrscheinlich auch aus Zeitgründen gemacht und weil es in der Sekundärliteratur, die vorlag, so gemacht wird, was kein guter Grund ist. Und ich würde auch sagen, also Stuhlfort, der letzte, ist hier nicht mal angeführt, ganz am Anfang, also die modernen Robinsonaden, sie befasst sich sehr ausführlich mit der Robinsonade bei Marlene Haushofer, allerdings nur in die Wand und macht es, glaube ich, hervorragend. Allerdings gilt der Frage der Gattung, glaube ich, eine Fußnote, 5 Zeilen. Und sie sagt, es ist eine Untergattung und ganz klar zu trennen von anderen Gattungen wie Abenteuerroman und Bildungsroman. Und da würde ich schon sagen, nee, da bin ich selbst gar nicht so einverstanden. Das heißt, ich würde tatsächlich, wenn ich jetzt die Arbeit noch einmal in einem größeren Rahmen aufnehmen würde, tatsächlich diese Frage noch mal aufwerfen. Ich habe es jetzt auch aus didaktischen Gründen nicht gemacht und das Thema rührt ja eh auch von einem unserer Description im Programm her. Deshalb, gut, soweit dazu. Und Ihre Frage, konkrete Frage, war tatsächlich zu die Mansarde. Ich würde, glaube ich, auch nicht sagen, dass es eine Robinsonade ist. Ich wollte nur sagen, wie sie gegebenenfalls auch unter diesen Begriff fallen könnte, unter welchen Bedingungen, was da zu erkennen ist. Und vor allem, so war ja eine meiner Fragestellungen, wie das zu die Wand passt. Und ich glaube, da ist es interessant zu sagen, wenn wir jetzt dieses Thema anschneiden, dann kann man die Robinsonade in die Wand nur verstehen, wenn man auch noch die Wand dazu nimmt. Ich glaube, das wollte ich sagen. Nicht, dass die Mansarde tatsächlich an sich eine Robinsonade ist, das würde auch mir, glaube ich, zu weit gehen. Dennoch bringt es, glaube ich, auch etwas, die Frage an dieses zweite Werk zu stellen. Ich glaube, da kommt schon einiges ans Licht, aber Sie haben recht, auch dieses Schema von Ange Libel reicht nicht aus. Und er definiert ja sowieso auch nicht die Gattung durch dieses Schema. Er sagt ja ganz klar, das ist der Roman von Defoe. Der Prototyp, ja. Und das heißt ja auch Prototyp und Höhepunkt. Das wird ja immer in einem Atemzug gesagt. Und ja, und was passiert denn danach? Und tatsächlich vielleicht noch ein allerletzter Punkt. Wenn man das Thema nochmal in Angriff nehmen würde, dann müsste man, glaube ich, auf jeden Fall unterscheiden, auch Robinsonade im französischsprachigen Bereich zum Beispiel, weil da kann man ohne Tournier keine Robinsonade mehr lesen. Und da stellt sich eben auch die Frage des Einheimischen und von Freitag nochmal ganz anders. Und im deutschsprachigen Roman könnte man auch nicht umhin Schnabel mit einzubeziehen, wo die Robinsonade als Kollektiv besteht, wo Robinson auch eine ganze neue Gesellschaft zeugt. 300 Nachfahren hat er in Denzel-Felsenburg. Also ich glaube, auch das ist wahrscheinlich für Marlene Haushofer ergiebig. Konnte ich jetzt leider aus Zeitgründen nicht mit einbeziehen. Aber vielen Dank für Ihre Anmerkungen.
Ich hätte nur eine Frage. Also ein zentraler Punkt beim Robinson oder bei Robinsons Nachwirken ist ja ein, wirtschaftstheoretischer. Also es sind ja tatsächlich Wirtschaftstheorien des aufkommenden oder sich ausbreitenden Kapitalismus anhand von diesem Buch entstanden. Und in der Wand ist ja das auch nicht unauffällig, dass sie, wenn sie sich auf die verlorene, durch die Wand verlorene Gesellschaft bezieht, dass sie sehr stark ökonomisches Handeln, also eigentlich überraschend stark das ökonomische Handeln dort thematisiert. Also weshalb das so nicht mehr weitergehen konnte und weshalb das dieser Crash, was immer ihn verursacht haben mag, vorhersehbar war für sie. Und dieser Aspekt, also sich genauer anzuschauen, diesen wirtschaftstheoretischen Aspekt, das würde ich sehr spannend finden. Also auch, weil das einen Teil oder einen Bereich einbringt in die Haushofer-Forschung, die eigentlich bislang, also wo noch keiner daran gedacht hat. Und das dafür könnte ich mir vorstellen, wäre eine genaue Parallellektüre mit dem Prototypen Robinson tatsächlich noch einmal sehr ergiebig oder könnte noch einmal sehr ergiebig sein.
Oui, si je peux m'attribuer la parole, deux minutes pour dire deux ou trois choses. D'abord, à propos de Menschenfressen, je rappellerai qu'au début de la mansarde, il en est question, mais dans un tout autre contexte, à propos de savoir si on va au musée comme tous les dimanches ou si on va au cinéma. Hein, et la peur du cinéma, c'est la représentation de ces yeux globuleux qui débordent du corps et qui, précisément, est mise en relation aussitôt « wie bei den Menschenfressen ». Sie reißen allen Mund so weit auf und haben viel zu viele Zähne und Falten wie Gebirgsschluchten. Où là, on voit aussi que à travers le filtre du cinéma et de l'industrie de la, non pas de la consommation, mais de la culture, en fait, ici est réintégrée aussi une dimension de la Robinsonade, éventuellement, hein, c'est-à-dire les représentations filmiques cette fois, les adaptations, etc., d'une part, et puis qui est mise aussi en lien quand même avec la nature, à nouveau, hein, Gebirgsschluchten, hein, donc avec ces réflexions qu'on a eues sur le paysage. Dans les différentes interventions, y compris dans celle de Madame Battiston, à qui on pourrait poser la question, effectivement, bon, elle n'est pas là, mais de la fuite, hein, cette question de la fuite dans l'idylle, qui dans la littérature secondaire critique a aussi toujours amené à des comparaisons avec une forme de anti-Heimatliteratur, hein, finalement. C'est aussi l'une des petites musiques de fond de la littérature critique. Il y a plusieurs hypothèses qui s'affrontent au fond, hein, et dans l'intervention de Madame Grimham, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est que précisément vous avez montré que il s'agit pas de fuir, et ça revenait aussi dans votre intervention, il s'agit de se coltiner en quelque sorte avec la réalité nouvelle telle qu'elle s'impose à nous. Et donc vous avez défini les deux romans comme un espace d'expérimentation. Effectivement, je trouvais que c'était très juste et que, à mon avis, ça définit mieux que la fuite dans une idylle ou une anti-idylle la chose, hein, c'est-à-dire manière différente, vous avez dit, d'être une femme, pour reprendre votre citation, votre propos, à propos de Robinson ou de Robinsonia, et on pourrait aussi évidemment se poser cette question. Hein, à travers le filtre de la Robinsonade, oui, comment être une femme? Est-ce qu'il y a une possibilité d'être femme dans un modèle masculin, un prototype masculin comme celui de la Robinsonade? Et puis l'autre point sur lequel je voudrais revenir, c'est plus une remarque, hein, qu'une question, mais peut-être ça peut être prolongé. Et ça rejoint aussi ce qui a été dit. Je crois qu'on n'a pas encore assez travaillé sur les mises en relation des différents textes, et notamment de ces deux textes que nous avons au programme. Hein, l'intratextualité est de fait très très forte, et ça méritait d'être interrogé, je pense, davantage. Vous avez donné une citation qui, me semble-t-il, est un point de départ où Anknüpfungspunkt possible. Hein, c'est « Wenn ich nicht ins Dorf gehen will », hein. ». aller au village ou ne pas aller au village, précisément, qui rejoint aussi Divant. Hein, c'est-à-dire, c'est parce qu'ils vont au village qu'ils n'en reviendront pas, puisque c'est là que la catastrophe se produit, que le mur invisible s'installe définitivement. Donc aller à la civilisation, aller au village, aller à la consommation, aller au plaisir ou je ne sais quoi, et au contraire rester dans le pavillon de chasse, dans la, et préserver, conserver ce lien originaire quasiment avec la nature, qu'on trouve d'ailleurs, je crois, aussi dans le rapport aux animaux, parce qu'il a été question de la dimension religieuse ou pas religieuse. Il y a quand même dans Divant aussi une espèce d'arche de Noé, hein, qui est présente quand même comme une espèce de sous-texte qui fait signe quand même aussi vers une interrogation religieuse, une remise en cause d'une transcendance et de la possibilité même de sauver la vie, hein, c'est-à-dire aussi comme un contre-modèle des écritures, hein, de ce point de vue-là. Et puis l'autre point qui me semblait aussi très important, c'était, vous avez dit, elle se met des freins. Et je crois que c'est aussi un point commun dans les deux romans. Il y a ce passage où elle dit à propos de sa manière de dessiner « Mein Talent ist begrenzt », hein, c'est-à-dire que le discours que la femme produit sur sa propre production ou sa propre capacité à écrire, le dessin étant, je crois, une autre forme de l'écriture finalement, hein, c'est que c'est un jugement d'autodépréciation. C'est-à-dire qu'avant même que le travail soit commencé et ou qu'on interroge la possibilité même de l'écriture, qui est quand même l'un des combats aussi, hein, y a toujours ce double mouvement, c'est-à-dire écrire et puis poser l'écriture d'emblée comme un échec, comme si la femme ne pouvait pas sauter au-dessus de son ombre et de des déterminations sociales et sexuelles qui lui sont imposées par la société patriarcale, et donc qui dit d'emblée non, je peux pas, hein. Je vais faire un récit dépouillé au plus près, et puis tout de suite ça change de nature, ça part dans la rêverie, peut-être alors aussi dans des clichés associés, donc on n'est pas dans Geschlecht und Charakter, hein, quand même malgré tout, mais des clichés associés à la femme qui serait toujours incapable d'aborder la nature et la réalité du monde par la raison, mais qui serait toujours obligée de s'enfuir dans la rêverie ou dans la métaphore ou l'allégorie pour faire face justement à ce monde. Je crois que ce sont des points communs qui tissent des liens quand même aussi intratextuels assez forts entre les différents récits. Mais ça me frappait et je trouvais très intéressant cette manière d'aborder justement l'espace aussi, hein, et la narration à travers ce filtre finalement, hein, des freins, de l'empêchement qu'elle se donne à elle-même finalement.
Pour compléter peut-être ce que vous dites, comme je me suis plus intéressée à la manière dont c'était construit qu'à ce qui était vraiment dit, au discours lui-même, il m'est arrivé, donc je notais des citations quand j'ai travaillé, quand j'ai préparé la communication, et il y avait des citations à un moment donné, je ne savais plus est-ce qu'elles étaient dans tel roman ou dans l'autre. Et là, il y a vraiment des recoupements, c'est là qu'on voit qu'il y a certaines façons de parler, il y a certains modes d'être qui correspondent aussi entre les deux romans.
Le fait qu'il n'y ait pas de nom dans le récit, vous dites, elle ne donne pas de nom pour son récit, justement. La femme est condamnée à produire sans laisser de traces, finalement. Sans aussi pour la postérité qu'on puisse attribuer un texte à une identité narrative féminine.
Oui, justement, je voulais revenir là-dessus, sur la contribution de Sylvie, qui, quand tu parles de dédoublement, de disjonction, et de cette nature du texte qu'elle produit, qui est ein Bericht, est-ce que ce n'est pas aussi, en fait, un protocole sur sa culpabilité, puisqu'en fait, tout commence par la fin, en quelque sorte, par le crime, mais crime qu'elle-même déjà perpétue au long du récit lorsqu'elle tue les animaux. Donc est-ce que cette disjonction n'est pas aussi due à cette tentative de...
qui est toujours là, que j'ai pas pu travailler beaucoup de temps avec elle. Oui. Oui, cette question de la culpabilité, ça c'est vraiment encore un aspect qu'il faudrait exploiter plus, parce que je crois que c'est vraiment à la fois... il y a aussi ce rapport de culpabilité à l'écriture et à cette façon de toujours se condamner quand elle s'échappe, quand il y a des échappées dans le rêve, dans les images, etc. Il y a toujours ce discours culpabilisateur par rapport à ça. Alors là, au niveau du discours, enfin de la narration, hein, mais qui est évidemment, qui trouve son parallèle dans le contenu et dans ce sentiment de culpabilité par rapport au crime, oui. Oui. Enfin, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais oui.
Je crois que mes petits camarades me font signe qu'il faut clore la discussion pour... cette section. Merci donc aux intervenantes et à l'assistance. Et donc on reprend à 14h30, c'est bien ça? Très bien. Merci.